Deutschlandfunk, Marktplatz.
Und dazu begrüßt Sie heute Gregor Lischka. Und ich freue mich besonders über das heutige Thema, denn es geht um Kita, Tagesmutter oder doch die Großeltern, Kinderbetreuung finden und organisieren. Ich bin nämlich selber vor gut einem Jahr Vater geworden und aus eigener Erfahrung weiß ich da, das ist nicht ganz einfach. Erst findet man keinen Platz, so geht's uns gerade, dann, so hört man, fällt die Kita ständig aus, wenn man denn dann mal eine gefunden hat, und beruflich aktiv sollen oder müssen beide Elternteile natürlich trotzdem sein. Ganz günstig ist der Betreuungsplatz schließlich auch nicht immer. Die Suche nach einer Betreuung kann also, so weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung, einige Nerven kosten. Und um mir und Ihnen, die vielleicht auch in einer ähnlichen Situation sind, Nerven zu sparen, habe ich mir Hilfe ins Studio gehört. Bei mir im Studio sitzt Frau Nele Trenner. Sie ist Anwältin für alles rund ums Kita-Recht. Also sie kennt sich mit der Frage aus, was kann man machen, wenn es vielleicht nicht so gut läuft mit der Kita-Suche. Guten Morgen, Frau Trenner.
Guten Morgen.
Außerdem im Studio ist Frau Brigitte Müller. Sie ist Koordinatorin der Tagespflege Köln. Also sie vermittelt Kinder in die Betreuung. Guten Morgen, Frau Müller.
Guten Morgen.
Und zugeschaltet ist uns auch Katharina Katz in Hamburg. Sie hat das Sachbuch geschrieben Zwischen Laptop und Legosteinen. Und darin geht es um die Frage, wie Eltern den Beruf und die Betreuung ihrer Kinder irgendwie unter einen Hut kriegen können. Auch an Sie. Schönen guten Morgen, Frau Katz.
Schönen guten Morgen.
So, und jetzt haben wir in der Begrüßung schon einige Schlagwörter genannt. Kita, Tagespflege. Und das ist tatsächlich nicht immer alles das Gleiche. Und um das alles mal ein bisschen auseinander zu dividieren und Sie und uns alle auf einen Stand zu bringen, hat Celine Wegert, unsere Autorin, so ein kleines Einmaleins der Kinderbetreuung organisiert.
Kindergarten, Krippe, Kita. Gefühlt gibt es 100 verschiedene Begriffe für die Kinderbetreuung. Deswegen hier mal ein kurzer begrifflicher Überblick. Das Wort Kindertagesstätte, kurz Kita, ist eher so eine Art Überbegriff für die verschiedenen Betreuungsangebote Krippe, Kindergarten und Hort. In einer Krippe werden Kinder unter 3 Jahren betreut, in den Kindergarten kommen Kinder ab 3 Jahren. Und dann gibt es noch den Hort für Grundschulkinder, wenn die Schule durch ist und die Eltern aber noch arbeiten. Die Kindertagespflege ist nochmal so ein bisschen anders als die 3 Angebote. Alterstechnisch ist die erstmal nicht so festgelegt, aber etwas persönlicher in der Betreuung. Hier werden maximal 5 Kinder von einem Tagesvater oder einer Tagesmutter betreut. Weiter geht's mit der noch viel wichtigeren Frage: Wie finde ich einen Betreuungsplatz für mein Kind? Die gute Nachricht zuerst: Kinderbetreuung ist in Deutschland rechtlich geregelt. Jedes Kind hat ab dem Alter von 1 Jahr das Recht auf einen Betreuungsplatz in einer Krippe oder bei einem Tagesvater oder einer Tagesmutter. Eltern dürfen da rein theoretisch wählen, was ihnen lieber ist. Bei selbstständigen Eltern kann das Kind sogar noch früher betreut werden. Die schlechte Nachricht: Nur weil das so festgelegt ist, heißt das noch lange nicht, dass man überall auch einen Platz bekommt. Bundesweit gibt es nämlich hunderttausende Kita-Plätze zu wenig. Deswegen ist es wichtig, schon früh mit der Suche anzufangen, sagt Sabrina Fahlenbock. Sie ist Rechtsanwältin und Gründerin von Platzrecht.de, einer Infoseite für Kita-Platzklagen.
Es gibt Kommunen, da kann man sogar Kinder vor der Geburt anmelden. Generell, man sollte sich ähnlich wie bei dem ganzen Thema Kindergeburt etc. frühzeitig darum kümmern, sonst hat man sehr, sehr, sehr wenig Chancen, da was zu bekommen. Ja.
Egal, ob schon direkt in den ersten Schwangerschaftswochen oder nach der Geburt, wer mit der Kita-Platzsuche startet, sollte sich zuerst beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe melden. Darüber startet nämlich die Vermittlung. Das sind meistens die Jugendämter vor Ort. Wer unsicher ist, wo man sich wie melden muss, kann aber auch bei seiner Kommune nachfragen. Apropos Kommune, je nachdem, wo man wohnt, muss man auch unterschiedlich viel für einen Betreuungsplatz bezahlen.
Also die Gebühren, die eine Kita nimmt, wenn es keine private Einrichtung ist, sind immer gestaffelt und sind im kommunalen Haushalt vorgesehen. Das heißt, man müsste bei sich in der Kommune nachgucken, welche Gebühren werden veranschlagt. Und die Gebühren staffeln sich immer nach dem jeweiligen Einkommen.
In einigen Regionen ist die Kinderbetreuung sogar kostenlos, zum Beispiel in Berlin. Hier müssen Eltern nur das Geld für die Verpflegung übernehmen. Aber weiter im Text. Angenommen, ich habe die ersten Schritte hinter mir, mich informiert und auch beim Jugendamt Bescheid gegeben, dass ich einen Platz suche. Oft geht's dann damit weiter, dass man sein Kind auf einer Plattform anmeldet, zum Beispiel dem Kita-Navigator. Das Kind kommt dann auf die Warteliste der gewünschten Kitas und die entscheiden dann, ob es den Platz bekommt. Gehen wir mal vom Worst Case aus. Was, wenn mir einfach kein Kita-Platz zugeteilt wird? Nicht damit abfinden, sagt Rechtsanwältin Sabrina Fahlenbock, denn die Jugendämter sind aus ihrer Sicht überfordert.
Können natürlich auch keine Plätze herbeizaubern. Ich persönlich bin der Meinung, dass man irgendwann keine Zeit verlieren sollte und im Interesse seines Kindes dann doch diesen Rechtsanspruch durchsetzen sollte. Das Jugendamt einmal außergerichtlich auffordern, einen Platz bereitzustellen. Und wenn das eben nicht funktioniert, sollte ein Gerichtsverfahren angestrengt werden.
So eine Kita-Platzklage ist in der Regel kostenlos. Die Kosten für Anwalt oder Anwältin übernimmt die Kommune. Und so eine Klage kann nicht nur dafür sorgen, dass man schneller an einen Kita-Platz kommt, sondern kann auch Schadensersatz ermöglichen. Das wäre dann zum Beispiel Geld für private Kinderbetreuung oder auch um Lohnausfall auszugleichen, falls man keinen Platz bekommt und länger zu Hause bleiben muss. Unterm Strich heißt Kita-Platzsuche also vor allem, sich gut informieren.
Und dafür sitzen wir ja heute hier in dieser Runde. Und Frau Katz, an Sie die Frage, Sie haben selber, das darf ich glaube ich verraten, eine kleine Tochter. Wann haben Sie denn angefangen, für die Kleinen einen Betreuungsplatz zu suchen? Im Beitrag hieß es ja, manche Kommunen bieten das schon an, vor der Geburt.
Ja, ich hatte die aufregende Situation, dass wir zu der Zeit in Berlin gelebt haben und dort haben wir uns bei 50 Kitas beworben, weil da läuft es so, dass man sich bei den Kitas bewirbt und wir haben keinen Betreuungsplatz bekommen, sind dann aber, als meine Tochter 9 Monate alt war, nach Hamburg gezogen, wo wir relativ sofort einen Betreuungsplatz bekommen haben. Es ist also auch immer der Faktor Glück ein bisschen dabei, würde ich sagen.
Und wann haben Sie angefangen zu suchen? Also wann kam dieser Gedanke Ihnen in den Kopf?
In Berlin tatsächlich, als ich noch schwanger war.
Okay, Frau Müller, Sie sitzen hier sozusagen als eine der Personen, die in Köln Kinder an Tagesmütter oder Tagesväter vermittelt. Hätte Frau Katz damit schon in der Schwangerschaft sich bei Ihnen zu melden einen Platz bekommen?
Nein, leider nicht, sondern wir sagen immer, das Kind sollte geboren sein. Wir brauchen einen Namen und ein Geburtsdatum, um die Suche zu eröffnen. Und letztendlich richtet sich das Angebot ja auch immer nach dem Bedarf, ab wann möchten die Eltern einen Platz haben. Sofort nach der Geburt, wenn sie Möglichkeiten haben, oder mit dem Rechtsanspruch nach einem Jahr. Und dann fangen wir auch immer erst ein halbes Jahr bis 3 Monate vorher an.
Also da ist so die Maßgabe, 6 Monate vorher sollte man sich kümmern und sich bei Ihnen melden. Frau Trenner, jetzt mal angenommen, ich bin in der Situation wie Frau Katz. Ich wohne jetzt vielleicht in Berlin, ziehe nicht um und habe dann besonderes Glück, sondern ich melde mich bei unzähligen Kitas. Ich kriege überall nur Absagen. Angenommen, ich möchte jetzt klagen. Da haben wir eben im Beitrag ja schon gehört, das kann häufig sinnvoll sein. Manche Menschen haben da ja aber auch Bauchschmerzen. Würden Sie auch immer zur Klage raten?
Tatsächlich haben viele Bauchschmerzen, weil sie sich denken, na gut, wenn ich dann den Platz bekomme, dann weiß die Kita ja gegebenenfalls auch, dass ich mich da reingeklagt habe quasi. Wollen die dann mein Kind tatsächlich genauso liebevoll betreuen, wie ich das gerne hätte? Oder gibt's dann da irgendwelche Vorbehalte möglicherweise? Also diese Ängste gibt's tatsächlich. Ist aber in der Realität meist nicht der Fall. Nicht meistens, sondern ist tatsächlich nicht der Fall. Denn man verklagt ja nicht einen bestimmten Kita-Träger oder vielleicht eine Tagespflegestelle darauf, dass die mir jetzt bitte gefälligst einen Platz geben. Sondern man, das ist übrigens keine Klage tatsächlich, sondern ein Eilverfahren. Das heißt, ich gehe in einem Eilverfahren gegen den örtlich zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe vor, darauf, dass mir ein entsprechender bedarfsgerechter Platz nachgewiesen wird. Und das ist, wenn dann tatsächlich die Voraussetzungen gegeben sind, das heißt, dass der schon Bescheid wusste, dass ich Hilfe benötige bei der Suche. Wenn das gegeben ist, dann sind diese Eilverfahren tatsächlich in der Mehrzahl der Fälle erfolgreich. Und das bedeutet, ich bekomme einen entsprechenden stattgebenden Beschluss und kann damit dann in dem Fall, in Ihrem Beispiel, das Land Berlin, daraufhin in Anspruch nehmen und sagen, liebes Land Berlin, das Gericht hat festgestellt, du musst mir einen Platz nachweisen oder auch jede andere Stadt oder jede andere Gemeinde, jeder andere Landkreis, du musst mir einen Platz nachweisen, tu es jetzt bitte. Dann kommen wir in die nächsten Probleme, aber das wird wahrscheinlich im Laufe der Sendung noch genügend besprochen werden, dass trotzdem natürlich die Gemeinde oder der Landkreis bzw. die Stadt natürlich immer noch nicht zaubern kann gegebenenfalls. Aber erstmal habe ich jedenfalls ein Stück Papier, wo mein Anspruch nochmal verbrieft ist und gerichtlich festgestellt ist.
Wie viel Nerven kostet mich das Ganze denn? Es hört sich ja wirklich kompliziert an. Da sagen viele Eltern ja vielleicht auch, nee, das tue ich mir nicht an.
es kostet mich Nerven dann, wenn ich es selber mache, was möglich ist. Weil dann muss ich halt natürlich mit dem Gericht kommunizieren. Und wenn ich das Ganze aber abgebe, wir haben ja schon gehört im Vorbeitrag, dass es da ja diverse Kanzleien gibt, die sich konkret nur darauf spezialisiert haben. Wir machen das auch in unserer Kanzlei, aber wir machen auch noch eine ganze Menge andere Sachen rund um den Kita-Alltag. Heißt aber, wenn ich das abgebe, dann habe ich erstmal so eine ganze Menge Stress im Sinne von, jetzt kommt wieder Gerichtspost, jetzt kommt hier irgendwas, jetzt kommt da irgendwas. Das habe ich damit abgegeben. Und das beruhigt natürlich durchaus. Und dieses Eilverfahren an sich geht tatsächlich relativ schnell. Also innerhalb von, je nachdem, wo ich gerade bin, in welchem Bundesland, kann das innerhalb von, sagen wir mal, 3 Wochen bis 2 Monate abgeschlossen sein, dieses Eilverfahren, was für die deutsche Gerichtsbarkeit durchaus schon eine ganz ordentlich flotte Zeit ist. Heißt aber, in der Zeit werde ich gegebenenfalls, bekomme ich die Infos vom Anwalt, von der Anwältin, was da jetzt gerade passiert. Kann natürlich auch Rückfragen stellen und ansonsten findet die Kommunikation an sich ja dort statt. Die Nerven lasse ich tatsächlich, glaube ich, vorher, weil wenn ich mich bei 50 Kitas bewerbe, dann ist das, glaube ich, und jedes Mal kriege ich eine Absage, jedes Mal kriege ich die Aussage, ja, wir können Sie gerne aufnehmen und im August 2025 haben wir dann einen Platz für Sie, möglicherweise, wenn Sie Glück haben, dann, ich glaube, das ist das, was wirklich Nerven kostet. Da merken wir auch, dass die Leute verzweifelt sind, die dann bei uns auch landen und bei uns anrufen, weil die einfach sagen, okay, ich weiß jetzt nicht mehr weiter, ich habe jetzt meine Elternzeit schon ohne entsprechenden Elterngeldbezug so und so oft verlängert, mein Arbeitgeber steigt mir aufs Dach, natürlich, ich habe keine andere Chance mehr. Ein Extremfall bei uns in der Kanzlei ist, da ist das Kind inzwischen 5 und hat immer noch keinen Platz.
Frau Katz, hatten Sie, wenn Sie das jetzt hören, hatten Sie eigentlich mal überlegt, bei Ihrer Geschichte mit den 50 Bewerbungen mal sich bei einer Anwältin oder einem Anwalt zu melden?
Wir haben das damals nicht überlegt, weil ich tatsächlich auch nicht gut genug informiert war, dass das so einfach möglich wäre. Also ich weiß es von anderen Bekannten, die auch sehr lange gewartet haben, dass das für die eine Variante war. Wir waren eher schon, dass wir uns mit Eltern zusammengeschlossen haben, gesagt haben, wenn wir jetzt keine Betreuung finden, dann fahren wir jetzt irgendwie ein Wechselmodell und jeder macht einen Tag die Woche und wir schaffen erstmal irgendwie Raum, um wieder anfangen können zu arbeiten.
Angenommen, das funktioniert jetzt so, Frau Trenner, angenommen, ich mache es wie viele Eltern, die sich dann doch, nicht wie Frau Katz, da informiert haben, ich wusste das übrigens auch nicht, dass das so einfach ist, also angenommen, ich habe mich informiert, ich gehe die Klage und ich kriege einen Platz zugewiesen, nur der Platz ist dann irgendwie 10 Kilometer weit weg, muss ich den Platz dann annehmen?
Das Schöne ist, dass es dazu natürlich Rechtsprechung gibt und ein Platz muss bedarfsgerecht und zumutbar sein. Das bedarfsgerecht richtet sich danach, wie sieht die familiäre und berufliche Situation zu Hause aus, wie gibt es gegebenenfalls Förderbedarfe beim Kind, heißt also, muss es vielleicht besonders eine Integrationsfachkraft geben oder ähnliches, das ist das mit dem Bedarf. Und das andere ist, die Zumutbarkeit und die betrifft tatsächlich die Wegstrecke, sprich, wie weit muss ich fahren? Und da sagt die Rechtsprechung, dass es die einfache Wegstrecke 30 Minuten ungefähr maximal sein dürfen, wobei es darauf ankommt, was ich als Familie tatsächlich zur Verfügung habe. Wenn ich also auf den ÖPNV, auf den Nahverkehr angewiesen bin, dann ist das natürlich eine ganz andere Wegstrecke, als wenn ich mit dem Auto oder mit dem Fahrrad fahre. Heißt also, je nachdem, was ich habe, ich als Familie, kommt darauf oder ergibt sich daraus diese 30 Minuten Zeit.
Heißt, wenn mir nach einer Klage ein Platz angeboten ist, wird, der wiederum nicht zumutbar ist, dann muss ich wieder klagen?
Dann kann ich diesen Platz ablehnen, muss noch nicht klagen, denn ich bin immer noch in dem gleichen Verfahren und kann sagen, liebe Landkreis, liebe Gemeinde, liebe Stadt, wer auch immer gerade mein Gegenpart ist sozusagen, dieser Platz ist nicht zumutbar, den kann ich ablehnen, ihr seid immer noch genauso in der Pflicht. Dann entbrennt manchmal eine Diskussion darüber, ob es nicht doch zumutbar ist oder wie auch immer man das nun gerade definieren möchte. Und dann wird Google Maps herangezogen von wegen, naja, aber wenn man jetzt hier, jetzt gucke ich 12 Uhr mittags und jetzt wären es doch nur 28 Minuten, wäre also zumutbar. Und dann sage ich, naja, ist ja schön und gut, aber ich bringe nicht um 12 Uhr mittags mein Kind in die Einrichtung, sondern ich bringe es morgens um 8 in die Einrichtung oder um 7, also mitten im Berufsverkehr. Und dann sind wir eben bei 45 Minuten, 60 Minuten, wie lange auch immer. Heißt also, da muss man dann tatsächlich gucken und ein bisschen mitarbeiten und darf sich nicht ins Boxhorn jagen lassen.
Super. Frau Müller, Sie sind ja für die Kindertagespflege zuständig in Köln. Sie vermitteln Kinder in die Tagespflege. Wir haben das ja schon einmal versucht, so ein bisschen begrifflich aufzudröseln, was die Tagespflege im Vergleich zur Kita ist. Wenn man das jetzt vielleicht zum ersten Mal hört, dann heißt das ja, ein Kind kommt zu einer Tagesmutter oder einem Tagesvater. Heißt das letztendlich, da kann irgendeine Privatperson sich um ein Kind kümmern?
Nein, das heißt das natürlich nicht. Mittlerweile ist die aus einer ehemals Nachbarschaftshilfe entwickelte Kindertagespflege auch gesetzlich geregelt und Tagespflegepersonen müssen in Nordrhein-Westfalen eine Qualifizierung machen, die heute 300 Qualifizierungsstunden umfasst. Das heißt, die Kölner Tagespflegepersonen haben zu über 80% die ehemals 160 Stunden vorgesehene Qualifizierung. Aber nicht nur die Qualifizierung ist wichtig, sondern die Tagespflegepersonen müssen geeignet sein. Und das wird in Köln mit einem Sechs-Augen-Prinzip geprüft. Erst schätzen wir als Kontaktstelle neue Bewerber ein, dann kommt eine Qualifizierung, wo die Tagespflegepersonen über einen längeren Zeitraum qualifiziert begleitet werden. Und zum Schluss kommt die Eignungsfeststellung vom zuständigen Jugendamt sozusagen mit dem Stempel. Das heißt, sie bekommen eine Pflegeerlaubnis erteilt. Und das geht auch darüber hinaus, dass es nachher eine Beratung, Begleitung durch das Jugendamt der jeweiligen Gemeinde oder Kommune fortgeführt wird.
Welche Vorteile sprechen, ich weiß, Sie sind vielleicht ein bisschen parteiisch, aber welche Vorteile sprechen denn für diese Form der Kinderbetreuung? Warum sollte überhaupt jemand sagen, ich gebe mein Kind zu so einer Pflegeperson ab?
Eltern sollten ihr Kind kennen und angucken und danach entscheiden, was braucht mein Kind. Und es gibt Kinder gerade im U3-Bereich, für die ist vielleicht eine kleine Gruppe besser wie eine größere Gruppe, wie sie in Einrichtungen ist. Es gibt Kinder, die vielleicht mehr eine Bezugsperson brauchen und nicht den ständigen Wechsel zwischen Erzieherinnen. Die Vorteile in der Kindertagespflege sind ja die kleine Gruppe und die feste Bezugsperson. Und da muss man bei den Kindern gucken, was braucht ein Kind. Es gibt Forschungen, dass Kinder unter 3 Jahren feste Bezugspersonen benötigen und auch kleine Gruppen oder in kleinen Gruppen besser aufgehoben sind. Aber letztendlich entscheidet sich das ja immer am Kind. Es gibt Kinder, die ganz schnell auf fremde Leute zugehen können, die sich in großen Gruppen wohlfühlen. Und es gibt Kinder, und das können Eltern am besten mit beurteilen, die einfach sensibler sind, die ruhiger sind, die mehr Zeit brauchen, um irgendwo anzukommen und die auf jeden Fall in einer kleinen Gruppe besser gefördert und sich entwickeln können.
Frau Katz, ich muss Sie jetzt noch mal auf einmal auf Ihre Perspektive als junge Mutter ansprechen. War das für Sie auch eine Option, Tagespflege, oder war das bei Ihnen auch so ein Reflex, na, ich melde mein Kind erstmal bei der Kita an?
Tatsächlich ist es in Berlin noch schwerer, eine Tagespflege zu bekommen. Also war das einfach keine Option.
Und mittlerweile ist Ihr Kind ja auch in einer ganz normalen Kita.
Genau, wir waren erst in einer Krippe und haben dann nochmal zum Elementarbereich gewechselt.
Super. Jetzt ist es ja so, dass wir jetzt schon gehört haben, es gibt diesen Trick, sich schon früh bei der Kita zu melden. Es gibt im Notfall auch noch die Variante zu klagen. Frau Trenner, irgendwas dazwischen? Sehen Sie noch andere Möglichkeiten für Eltern, an einen Betreuungsplatz für ihr Kind zu kommen?
Nee, tatsächlich nicht wirklich, denn das ist das, was sozusagen das Gesetz hergibt. Ich kann einen Anspruch, den das Kind hat, eben gerichtlich durchsetzen, mit gerichtlicher Hilfe durchsetzen. Und ansonsten kann ich, was tatsächlich einige haben, einfach richtig viel Glück haben und die erste Kita, die oder die erste Tagespflegeperson direkt in der Nachbarschaft, die sagt, passt perfekt, wir haben einen Platz und alle sind glücklich. Und dann gibt's aber eben auch die ganzen anderen Leute, die sich bei so und so vielen Stellen bewerben und sagen, wir brauchen, warum hilft uns keiner? Und denen muss natürlich geholfen werden, aber dadurch, dass es kein Druckmittel gibt, außergerichtlich, weil die gehen natürlich zum entsprechenden Jugendhilfeträger und der sagt, hebt die Hände und sagt, wir haben halt keine Plätze, was sollen wir tun? Wir können nicht zaubern. Unseren Zauberumhang oder den Zauberhut haben wir vergessen.
Frau Müller, Sie können auch nicht zaubern.
Nein, leider nicht.
Genau, also dieses Zaubern geht halt nicht, heißt, was kann ich dann noch machen? Dann kann ich mich nur der gerichtlichen Hilfe bedienen, gegebenenfalls. Wobei natürlich teilweise wird auch, je nachdem, was die Eltern vorher schon gemacht haben oder wie sie informiert haben, fordern wir auch nochmal den Jugendhilfeträger auf, den örtlich Zuständigen. Und aus irgendwelchen Gründen passiert dann manchmal tatsächlich was, aber letztendlich bleibt dann eben nur die gerichtliche Durchsetzung. Dafür haben wir den Rechtsstaat.
Und Sie hören den Marktplatz zum Thema Kinderbetreuung hier im Deutschlandfunk. Und bisher haben wir vor allem über diesen Fall gesprochen. Man hat einen Job, also so dieses Standardmodell, man hat einen Job, dann wird man selbst beziehungsweise die Partnerin wird schwanger, dann plant man die Auszeit und spricht das mit dem Arbeitgeber so gut es halt geht ab. Und dann kehrt man irgendwann wieder zurück in den Beruf, wenn man dann nämlich einen Betreuungsplatz hat. Aber was ist denn eigentlich mit den Menschen, die vielleicht in einer prekären Lebenssituation sind, wenn sie schwanger werden? Für diese Fälle haben wir auch einen kleinen Einspieler von unserer Autorin Celine Wegert.
Gerade in Zeiten wie diesen kann der Blick auf den Kontostand echt Sorgen bereiten. Was, wenn da noch Kita-Gebühren obendrauf kommen? Das Gute ist, Kita-Gebühren messen sich am Einkommen der Familie, sagt Rechtsanwältin Sabrina Fallenbock. Sie ist Gründerin von platzrecht.de, einer Infoseite für Kita-Platzklagen.
In dem Fall, dass die Person beispielsweise von Bürgergeld lebt oder von Asylbewerberleistungen, sind die Beiträge in der Regel auch frei. Das heißt, immer gucken, welche Einkünfte hat man und darauf rechnen sich die Gebühren.
Auch Eltern, die Wohngeld beziehen, müssen keine Kita-Gebühren zahlen. Das ist überall in Deutschland so. Ansonsten sind die Kosten aber von Region zu Region unterschiedlich. In Berlin zum Beispiel muss man gar keine Kita-Gebühren zahlen, egal wie viel man verdient. In anderen Regionen können je nach Einkommen mehrere hundert Euro pro Monat anfallen. Für Studierende und Azubis ist wichtig, wenn man mit wenig Einkommen in seiner Kommune trotzdem Kita-Gebühren zahlen muss, kann man beim Jugendamt beantragen, dass die Kosten übernommen werden. Apropos Studium, mittlerweile bieten viele Unis und auch Hochschulen in Deutschland Kinderbetreuung für Studierende an. Da am besten mal beim jeweiligen Studierendenwerk nachfragen, beziehungsweise beim Familienbüro oder den Gleichstellungsbeauftragten. Sich beraten zu lassen, das kann auch für Eltern Sinn machen, wenn das Kind zum Beispiel eine Behinderung hat.
Gerade in dem Fall, wenn das Kind einen besonderen Betreuungs- oder Beförderungsbedarf hat, sei es jetzt einen körperlichen Betreuungs- oder Förderungsbedarf oder auch einfach einen geistigen oder seelischen Bedarf, dann würde ich immer empfehlen, mit dem Kinderarzt in Kontakt zu treten, dass der Kinderarzt einen Attest ausstellt, woraus die Diagnosen hervorgehen.
Denn da kann es sein, dass das Kind Anspruch auf einen Platz in einem integrativen Kindergarten hat. Da kommen Kinder mit und ohne Behinderung zusammen. Bekommt das Kind eine Diagnose vom Arzt, kann man damit zielgerichtet zum Jugendamt gehen oder im Zweifel auch über ein Gerichtsverfahren versuchen, an den Kita-Platz zu kommen, sagt Sabrina Fallenbock.
Generell ist es da ganz, ganz besonders wichtig, auch darauf zu drängen, dass das Kind einen Platz bekommt. Ich habe tatsächlich 3 Mandantinnen bzw. Mandanten. Das eine Kind ist körperlich behindert, da ist es ganz schwierig, einen Platz zu bekommen. Und 2, die haben eine Diagnose aus dem Autismus-Spektrum. Und auch da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass das Kind gefördert wird. Und meine Erfahrung ist, dass die Jugendämter da sehr zurückhaltend sind und dass da auch der rechtliche Weg im Endeffekt der einzige ist, der helfen wird.
Der rechtliche Weg, der einzige, der da noch helfen wird. Frau Trenner, damit sind wir wieder noch einmal bei Ihnen. Wir haben ja bisher vor allem darüber berichtet oder gesprochen, was ist, wenn ich einen Betreuungsplatz möchte. Angenommen, ich merke jetzt, ich habe einen Betreuungsplatz, bin aber in der Situation, ich gehöre zu den Menschen, die haben nicht so viel Geld vielleicht wie andere. Und ich merke, eigentlich zahle ich mehr als nötig. Kann ich das Geld da dann auch noch sozusagen retrospektiv einklagen und Geld zurückfordern?
Es kommt darauf an. Also in einigen Bundesländern kann man natürlich entsprechend, haben wir im Beitrag gerade schon gehört, Unterstützungsleistungen beantragen. Aber tatsächlich gibt es diverse Urteile, die sagen, wenn Eltern zu dann sogenannten privaten Trägern gehen, die dann möglicherweise einfach Gebühren, beziehungsweise nicht Gebühren, sondern einfach Elternkosten noch auferlegen, die wollen das dann von der Gemeinde gegebenenfalls zurückhaben und sagen, ihr habt uns ja keinen Platz nachgewiesen und jetzt mussten wir eben zu einem privaten Träger gehen, der uns mit horrenden Kosten belastet, dass dann eben tatsächlich gesagt wird, das ist dein Pech, da musst du jetzt durch. Heißt also, es gibt Urteile, die in die eine Richtung gehen. Es ist also schwierig, da dann irgendwas wieder geltend zu machen. Heißt also, tatsächlich muss ich gegebenenfalls vorher gucken, wo ich hingehe, ob ich mir das leisten kann. Genauso wie ich, klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen fies, aber ich gehe ja auch vorher trotzdem so ein bisschen in die Planungsphase, passt ein Kind jetzt gerade oder nicht. Ich weiß, ist nicht sehr populär, diese Ansicht, aber nichtsdestotrotz, diese Überlegung hat man ja und ich muss halt wissen, es gibt zwar einige Gemeinden und einige Städte, wo eben die Kinderbetreuung nichts mehr kostet für Eltern, super, aber es gibt eben andere, da kostet es durchaus noch was und das muss ich natürlich in meine Überlegung mit einbeziehen.
Frau Katz, eine kostengünstige Variante sind ja die Großeltern. Das hört sich jetzt so einfach an, dass man das Kind dann einfach zu den Großeltern gibt. Was geht es da Ihrer Erfahrung oder Ihrer persönlichen Erfahrung vielleicht auch aber zu beachten?
Absprachen. Absprachen mit Großeltern sind ganz, ganz wichtig, weil die oft ein ganz anderes Bild davon haben, wie Kindererziehung früher funktioniert hat, weil sie auch einfach viel vergessen haben oder idealisiert haben, wie das früher war. Alle Kinder haben durchgeschlafen, alle Kinder sind immer ohne Murren ins Bett gegangen und Essen war auch nie ein Thema. Das ist wichtig, dass man da einfach nochmal so ein bisschen sich abholt und sagt, wie sind unsere Abläufe, was würde ich mir wünschen? Und ganz wichtig ist es, wenn Eltern zum Beispiel als Nachbetreuung Großeltern für die Kita genutzt werden, dass man da die wirklich abholt und sagt, okay, so ist der Ablauf in der Kita, da musst du dich anmelden, das ist das Fach von meinem Kind. Ich habe da einmal eine Großmutter erlebt, die wirklich völlig planlos in der Kita stand und sagte, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich jetzt machen soll. Und das sorgt ja eher dafür, dass da vielleicht nicht die große Lust entsteht, das nochmal zu machen. Da lieber wirklich einmal vielleicht zusammen hingehen und die Abläufe zeigen. Das hilft auf jeden Fall.
Man muss aber wahrscheinlich keinen Vertrag jetzt schließen mit den Großeltern, denke ich mal.
Nein, also wenn man nicht rechtlich bin. Also ich glaube, es gibt ja die Möglichkeit, dass man auch Babysitter steuerlich geltend macht. Und dafür muss man tatsächlich einen Vertrag miteinander machen. Wenn man dies aber nicht nutzen möchte, sondern einfach möchte, dass Oma oder Opa die Kinder mitbetreut, dann macht es einfach Sinn, dass man vielleicht einmal sich gemütlich beim Kaffee hinsetzt und sagt, so, wenn die vom Sport kommen, haben die in der Regel Hunger. Es wäre super, wenn du da vielleicht zum Bäcker gehst oder wenn ihr euch irgendwie was Festes überlegt, dass ihr immer eine bestimmte Aktivität zusammen macht, vielleicht immer in die Bücherhalle geht, sodass es auch was Schönes für die Kinder ist. Sowas kann auf jeden Fall helfen, wenn da vielleicht auch ein Trennungsschmerz noch mit den Eltern besteht.
Und wie man seine Betreuung vielleicht auch sonst etwas kreativ lösen kann, wenn nicht mit den Großeltern. Dazu haben wir jetzt eine Hörerin zugeschaltet, Frau Paschko. Sie haben eine etwas besondere Situation. Können Sie die schildern?
Ja, guten Tag. So besonders ist die gar nicht. Also ich bin vierfache Mutter aus Kiel und habe meine Kinder in einem Kinderladen, also einer Elterninitiative. Die ist aber an der Stadt angeschlossen. Also die Gebühren und so, das läuft alles über die Stadt. Und genau, davon gibt es relativ viele. Ich weiß, dass diese Art des Kinderladens in Berlin damals gegründet wurde, irgendwann in den 70ern oder so. Genau, und die gibt es auch in anderen Städten. Und das ist also unsere Einrichtung, das ist natürlich überall anders, hat 3 ErzieherInnen mit 15 Kindern, 5 Kinder unter 3 und 10 Kinder über 3. Das ist eine familiäre Situation. Ich glaube, der Betreuungsschlüssel ist auch wirklich luxuriös.
Hier und nicken gerade die Expertin. Das ist scheint wirklich ein luxuriöser Betreuungsschlüssel zu sein. Ja.
Genau, dazu kommt, dass sie seit 30 Jahren zusammen sind, nie krank sind, nicht streiken. Wir haben so gut wie keine Schließzeiten. Also das ist paradiesisch. Dennoch, also bei uns in der örtlichen Zeitung steht auch immer wieder Platznot, die Eltern finden keine Betreuungsplätze, immer wieder auch Einzelfälle, die da dargestellt werden. Und das ist zeitgleich immer wieder, dass wir für unsere 15 Plätze händeringend nach Kindern suchen. Ne? Also es gibt natürlich immer Familien, die umziehen, die deshalb dann aufhören. Und dann suchen wir auch mitten im Jahr nach Kindern, entweder unter oder sogar auch über 3 Jahre. Und machen dann Aushänge auf Spielplätzen. Wir sagen der Stadt Bescheid. Wir sind angegliedert in einen Dachverband. Auf der Homepage steht das dann. Und dann melden sich keine Eltern. Und dann wundere ich mich immer. Und naja, ich spreche dann auch manchmal gezielt welche an, auch auf Spielplätzen. Hier, hallo, sucht ihr vielleicht einen Platz? Oh ja. Und dann sage ich, ja, hier, wir suchen übrigens ein Kind. Und dann hören die sich das an und dann Elternarbeit. Oh Gott, nee. Und dann denke ich, okay, so groß scheint die Not dann ja doch nicht zu sein. Also man muss dazu sagen, die Elternarbeit ist, wir kochen einmal alle 3 Wochen für die Kinder. Jedes halbe Jahr gibt es einmal so einen sogenannten Renovierungstag, wo man so ein bisschen was malt oder mal Tische abschleift oder so, wo wir die Kinder dann aber auch mitnehmen und danach grillen. Also das ist eher nett. Ab und zu brauchen wir mal einen Elterndienst, der dann für 2-3 Stunden einspringt, wenn doch mal jemand im Urlaub ist oder so. Also ich finde jetzt nicht, dass das so viel Arbeit ist. Im Gegenzug haben wir natürlich auch wirklich viel Mitsprache. Wir können alles mitentscheiden. Wir kriegen ganz viel mit, wenn wir dann da sind. Also ich wundere mich einfach. Und das wollte ich einmal weitergeben, auch an alle Eltern, die vielleicht zuhören. Das ist toll. Diese Kinderläden sind toll. Und ich frage da einfach mal nach. Wir haben so eine Warteliste. Also wenn die Eltern anrufen, müssen wir natürlich viele auch erstmal vertrösten. Aber 2-3 Monate später kriegen die dann doch auch einen Anruf, weil sich da kurzfristig was ergibt.
Den Hinweis nehmen wir gerne mit auf, Frau Paschko. Vielen Dank. Frau Müller, ist Ihnen das schon mal passiert, dass Sie gesagt haben, bei uns ist leider kein Platz, aber versuchen Sie es doch mal bei einer Elterninitiative?
Das sagen wir eher selten, aber es gibt in Köln natürlich viele Elterninitiativen und es gibt auch dafür ein Klientel. Es gibt Eltern, die in Elterninitiativen mit ihrem Kind gut aufgehoben sind, weil sie genau dieses Konzept gut finden, gerne mitarbeiten, mitverantwortlich sind für die Inhalte dieser Elterninitiativen. Und es gibt die Eltern, die lieber damit nicht so viel zu tun haben, die sich das auch nicht zutrauen oder die anders eingespannt sind und nicht ihre Freizeit auch noch in der Kinderbetreuung machen wollen. Ich glaube, auch da muss jede Familie gucken, was ist für uns der richtige Weg oder was ist für das Kind auch der richtige Platz.
Frau Trenner, unsere Hörerin hat ja gerade gesagt, es ist toll, es ist vielleicht sogar ein bisschen paradiesisch. Gibt es denn da rechtlich irgendwelche Besonderheiten zu beachten, wenn man sich für sowas interessiert?
Also erstmal ist es ganz normal eine Kindertagesbetreuung. Heißt, es sind dort fachkräftepädagogische. Insofern ist es wie jede andere Kita auch eine ganz normale Kita. Ist auch weit verbreitet, haben wir gerade gehört. Kommt ursprünglich, weiß gar nicht, ob es ursprünglich aus Berlin kommt, aber auch in Berlin war die große Anfangsbewegung diesbezüglich. Einfach weil man sich gesagt hat, okay, irgendwie wollen wir gerne arbeiten und wollen trotzdem gleichzeitig unsere Kinder eben gut betreut wissen. Was das Interessante ist, erstens tatsächlich eben, dass die Eltern absolut involviert sind, sein müssen. Und da ist dann tatsächlich der Kasus Knaxus, weil viele eben sagen, hört mal zu, wir arbeiten Vollzeit, wir schaffen das nicht nebenbei noch, uns darum zu kümmern. Aber das ist eben auch der große Vorteil. Also die sind dann eben tatsächlich, dieser Elternverein ist dann eben der Träger dieser Einrichtung und damit auch Arbeitgeber zum Beispiel. Das heißt, die haben letztendlich absolut im Griff, wer an und mit ihren Kindern arbeitet. Und das kann sowohl großer Vorteil als auch großer Nachteil sein, weil gegebenenfalls gibt es dann eben Streit in der Elternschaft, ob dieser Erzieher, diese Erzieherin jetzt gerade noch gut passt, vermeintlich oder nicht. Aber insgesamt hat es absolut auch seine Berechtigung und auch seine Vorteile, aber natürlich auch seine Nachteile.
Es gibt also auch zum Beispiel Elterninitiativen, auch das eine Form der Kinderbetreuung. Und wir haben jetzt einen Hörer in der Leitung, der hat eine Kinderbetreuung für sein Kind oder seine 4 Kinder. Herr Bayreuther, Sie sind uns aus Marbach zugeschaltet. Was ist Ihr Anliegen?
Ja, guten Tag. Ja, mein Anliegen ist der sogenannte Fachkräftemangel. Also bei uns in Baden-Württemberg herrscht eklatanter Fachkräftemangel. Das führt zu reduzierten Öffnungszeiten in vielen Einrichtungen. Auch wir selber sind davon betroffen. Nach Corona ist es von 17 Uhr auf 15.30 Uhr zurückgegangen. Die Eltern leiden stumm darunter. Wir haben ja fast keine Möglichkeit, irgendwie dagegen zu protestieren. Wir gucken, dass es halt irgendwie mehr schlecht als recht geregelt kriegen. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass meinem Eindruck nach, das mit dem Fachkräftemangel eine zweischneidige Sache ist. Man kriegt doch immer wieder mit von Bewerbungen, die bei der Stadt eingehen und die dort gewissermaßen liegen bleiben. Man bekommt es immer wieder mit, wenn Aushilfskräfte sich bemühen, da einzuspringen, aber abgewiesen werden. Generell die Vielfalt der pädagogischen Ausbildungen, die scheint doch die Kommunen irgendwie ein bisschen vor ein Problem zu stellen. Also Bachelor-Absolventen, Master-Absolventen, die klassische staatliche Anerkennung. Da gibt es doch offenbar einen starken Standesdünkel und viele durchaus qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber werden zurückgewiesen. Und das stößt uns Eltern, wenn wir das mitkriegen und unter reduzierten Öffnungszeiten leiden, natürlich bitter auf.
Ich leite die Frage mal weiter an Frau Müller. Die ist ja für die Tagespflegeperson hier in Köln zuständig. Frau Müller, wie schwer fällt es Ihnen denn, geeignetes Personal zu finden für die Tagespflege?
Auch in der Kindertagespflege macht sich natürlich der Fachkräftemangel breit. Und trotzdem ist es uns bis jetzt immer noch gelungen, den Stand zu halten hier in Köln und in NRW. Wir haben festgestellt, dass die Werbung, egal wie viele Annoncenplakate wir machen, gehen auf Bildungsmessen, wir gehen in Schulen rein, all das hat nicht so viel Wert, als wenn wirklich Tagespflegepersonen für sich selber werben. Also die Kandidaten, die wir haben, kommen, weil sie die Kindertagespflege positiv erlebt haben. Entweder als Eltern, sie fanden es toll, wie ihr Kind da betreut werden und wollen es jetzt selber machen. Oder weil sie sehen, ihre Nachbarin, ihre Freundin, Tochter, Tante, Onkel, wie auch immer, macht das. Und das ist ein Beruf oder eine Tätigkeit, die Freude macht. Und ich glaube, dass wir da wieder hinkommen müssen, dass Menschen von ihrer Tätigkeit positiv beeindruckt sind und das wiedergeben. Also das ist die größte Strahlkraft und das größte Potenzial, was wir haben und was wir nutzen müssen. Und das ist natürlich im Moment etwas schwierig bei den wirtschaftlichen Herausforderungen, sich selbstständig zu machen. Aber die Arbeit mit Kindern hat weiterhin eine große Strahlkraft für viele Menschen.
Worauf Herr Bayreuther, unser Hörer, ja gerade auch nochmal verwiesen hat, ist ja das Problem, selbst wenn man eine Betreuung hat, fällt es einem schwer, damit noch seinen Beruf zu vereinbaren, denn häufig fällt die Kita dann aus. Man muss plötzlich zusehen, wer kümmert sich um das Kind. Frage an Frau Katz, gibt es da irgendwelche Tipps, Tricks, die Eltern beherzigen müssen, wenn dieser Fall mal wieder eintritt?
Wenn die Betreuung gerade aussetzt, meinen Sie?
Genau.
Ja, man kann ja nicht so viele Tricks anwenden, sondern nur auf sein Netzwerk zurückgreifen. Wenn jetzt Großeltern, bei uns ist das zum Beispiel nicht so, dass die Großeltern in der Nähe sind. Wir haben aber ein tolles Nachbarschaftsnetzwerk, wo wir dann gerade während Corona, da waren ja viele Ausfälle, da war unsere Tochter anderthalb zum Beispiel, da haben wir uns mit Nachbarn zusammengeschlossen oder man kann es mit anderen Eltern aus der Kita machen. Einfach schauen, wer ist noch da und wie kann man vielleicht einfach Kräfte bündeln, dass dann eben einen Nachmittag ein Elternteil drei Kinder von der Kita abholt und mit denen noch auf den Spielplatz geht, sodass ein anderes Elternteil dann sozusagen länger arbeiten kann. Dass man einfach so ein bisschen sich eine Taskforce zusammenstellt und sagt, okay, wen habe ich in meinem Umfeld, wie können wir uns zusammenschließen? Ich sage mal, bildet Banden, schaut, dass ihr wirklich irgendwie so ein bisschen jemanden habt, auf den, dass ihr nicht angewiesen seid darauf, dass alles zusammenbricht, wenn eine Betreuung wegbricht oder wenn die Großeltern nicht da sind oder auch nicht können.
Frau Trenner, bildet Banden, hat es Frau Katz gerade ausgedrückt, ist eine Lösung. Häufig scheitert es dann natürlich aber trotzdem, weil so spontan nicht immer das Bandenmitglied XY vor Ort ist. Was ist denn dann für den Fall, ich muss mein Kind jetzt betreuen, ich kann nicht auf die Arbeit gehen? Welche Rechte habe ich da gegenüber dem Arbeitgeber? Kann ich da einfach sagen, sorry, heute Arbeit ist nicht?
Es kommt darauf an, sagt der Jurist immer so schön. Und die Antwort ist es leider auch hier. Es gibt gesetzliche Regelungen im bürgerlichen Gesetzbuch, die sagen, dass ich, wenn ich für eine verhältnismäßig unerhebliche Zeit an meiner Arbeitsleistung gehindert bin, zum Beispiel, weil mein Kind krank ist, weil es nicht anders betreut werden kann, ich also mich um mein Kind kümmern muss, dass ich dann trotzdem sozusagen nicht arbeiten muss, aber meinen Arbeitslohn Anspruch behalte. Das ist erstmal eine gesetzliche Regelung, aber tatsächlich kann der Arbeitgeber oder kann in dem Arbeitsvertrag die Regelung dieser Norm ausgeschlossen sein. Heißt also, ich sollte jetzt, bevor ich dann einfach so meinen Arbeitgeber vor vollendete Tatsachen stelle, sollte ich tatsächlich einmal in den Arbeitsvertrag gucken, ob diese Norm 616 BGB, ob die ausgeschlossen ist oder nicht. Wenn sie nicht ausgeschlossen ist und ich dann sage, hör zu, lieber Arbeitgeber, ich habe jetzt leider keine andere Chance. Gegebenenfalls kann ich ja irgendwas von zu Hause arbeiten, möglicherweise, wobei das natürlich auch schwierig ist, wenn ich einen kleinen Wirbelwind zwischen meinen Stuhlbeinen durchlaufen habe. Heißt also, gegebenenfalls kann ich das eben tun oder kann sowas anbieten. Aber ansonsten, wenn diese Norm nicht ausgeschlossen ist, dann kann ich dann eben so ins Gespräch gehen mit dem Arbeitgeber.
Jetzt haben wir Sie einen kurzen Augenblick, glaube ich, nicht gehört. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörern ist das nicht negativ auffallen, aber vielleicht war es auch nur mein Kopfhörer, der da gestreikt hat. Beraten Sie eigentlich auch Arbeitgeber in der Frage, wie die selber dafür sorgen können, dass für den Fall der Fälle dann vorgesorgt ist und eine Kinderbetreuung möglich ist?
Naja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also wenn Arbeitgeber in Unternehmen auf uns zutreten und sagen, sie interessieren sich dafür, wie sie für ihre Mitarbeitenden einfach eine Kinderbetreuung zum Beispiel organisiert kriegen, Stichwort Betriebskitas oder sowas, ja, natürlich würden wir dann auch beraten. Weil gerade größere Unternehmen entdecken da den Bedarf. Die stellen fest, okay, uns fehlen halt auch Fachkräfte. Und wir haben eben das Problem, dass die ausfallen wegen der Kinderbetreuung oder für die Kinderbetreuung. Und dann suchen die nach Lösungen und dafür stehen wir natürlich auch gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Und mit Rat und Tat zur Seite steht uns jetzt auch unser Hörer Herr Schöne aus Güstrow. Guten Morgen, Herr Schöne. Sie haben einen kleinen Hinweis für die Runde oder auch alle Eltern, die gerade zuhören.
Ja, ich grüße Sie. Richtig. Und zwar ist mir ein Aspekt sehr wichtig bei der Eingewöhnung. Also ich selbst bin Pädagoge, habe selbst im Elementarbereich gearbeitet, jetzt in einem anderen Bereich, habe 2 Jahre Elternzeit jetzt bei der nach der Geburt meiner Tochter genommen und zum einen, weil ich aus pädagogischer Sicht quasi diese Bindungsherstellung, das dauert einfach viel Zeit und die Intensität, die man da mit dem Kind verbringt, das ist schon sehr wichtig. Und zum anderen hat es uns einfach die Möglichkeit gegeben, bei der Kita-Platzsuche ein bisschen flexibler zu sein. Wir haben unser Kind schon recht früh bei den Kitas, die bei uns, also die für uns konzeptionell in Frage kamen. Das ist jetzt in Mecklenburg-Vorpommern auch nicht so breit gestreut, muss man ganz ehrlich sagen, angemeldet und hatten dann einfach noch einen ordentlichen Zeitpuffer eben durch diese lange Elternzeit dort zu starten. Und wir haben auch die Eingewöhnungszeit. Auch da haben wir uns genug zeitliche Ressourcen gelassen. Ich erlebe das häufig. Ich habe selbst auch als Pädagoge viele Eingewöhnungen begleitet, dass Eltern sich da so einen Zeitrahmen, ich weiß nicht, von 4-5 Wochen nehmen, wo dann die Eingewöhnung klappen muss. Meine Erfahrung ist ganz einfach, wenn Eltern dort mit einem gewissen Druck starten, dass das klappen muss, Kinder werden dann in der Regel immer auch noch mal krank, dann geht das häufig schief und die Kinder sind einfach so sensibel, dass sie diese emotionale Verfasstheit, den Druck der Eltern ganz klar spüren. Und wenn sich Kinder nicht, wie soll ich das sagen, vertrauensvoll übergeben fühlen an die Betreuungsperson, dann gelingt das häufig nicht so, wie man sich das wünscht.
Das gebe ich jetzt mal weiter an Frau Trenner. Sie haben sich gerade bemerkbar gemacht bei mir.
Richtig. Tatsächlich diese Problematik Eingewöhnung mit 4-5 Wochen ist man ja eigentlich schon ganz gut dabei. Aber natürlich Kinder spüren das, wenn die Eltern gestresst sind.
Ich muss ganz kurz vielleicht nochmal klarstellen. Eingewöhnung bedeutet in diesem Fall, man hat einen Platz in der Kita bekommen und man möchte das Kind jetzt erstmal peu à peu an diese Kita herangewöhnen, weil von heute auf morgen kann man ja nicht das Kind einfach in die Kita stecken.
Genau, aber Eingewöhnung kann tatsächlich nicht nur in der Kita, sondern auch in der Tagespflege. Frau Müller wird mir da zustimmen. Heißt also, wann immer ich mein Kind aus meiner Obhut sozusagen, das Kind kennt im Moment erstmal nur mich oder hauptsächlich mich oder die Eltern eben, und jetzt gebe ich es plötzlich in eine komplett fremde Umgebung. Das heißt, dafür muss es in diese neue Situation eingewöhnt werden. Daher kommt tatsächlich der Begriff. Also diese Eingewöhnung mit 4 bis 5 Wochen ist man da grundsätzlich schon mal ganz gut dabei. Aber klar, wenn ich gestresst bin, gebe ich diesen Stress irgendwie weiter. Das Kind fühlt sich irgendwie komisch oder merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Aber jedenfalls geht es natürlich um die Erziehungspartnerschaft. Und tatsächlich der Extremfall, es gibt auch Eltern, die sagen, naja, Moment mal, für die Eingewöhnung habe ich mir jetzt 4 Tage vorgenommen oder 5 Tage vorgenommen. Ab nächste Woche soll das Kind bitte die ganze Vollzeit in die Kita gehen. Und da muss man dann tatsächlich sagen, im Rahmen der Erziehungspartnerschaft, jetzt müssen wir hier mal ganz kurz Tacheles reden.
Und wenn Sie, wie unser Hörer aus Güstrow, Herr Schöne, noch einen Hinweis oder eine Frage haben, dann melden Sie, dann können auch Sie uns eine Mail schreiben an marktplatz@deutschlandfunk.de oder Sie rufen an, so wie Herr Schöne das gerade getan hat, unter der 0800 4464 4464. Und wir haben eine Mail bekommen, da weist uns ein Herr darauf hin, dass Gebühren, Kita-Gebühren nicht generell einkommensabhängig sind. Frau Müller, wie ist das denn in der Tagespflege?
In
Köln, muss ich dazu sagen.
Ja.
Das ist ja regional unterschiedlich.
Genau, das ist immer das Schwierige. In Köln ist es so, dass es gleichgesetzt ist mit den Kita-Gebühren. Also das heißt, die Tagespflegepersonen werden von der Stadt Köln finanziert und die Eltern machen den Elternbeitrag analog, wie es auch in der Kita ist. Der einzige Unterschied ist, dass es in der Kindertagespflege stundenmäßig abgerechnet wird, während man ja in der Kita immer Blöcke zwischen 25, 35 oder 45 buchen.
Was heißt das jetzt? Einkommensabhängig, ja oder nein? Oder
ja, einkommensabhängig auf jeden Fall.
Und worüber reden wir da, wenn ich ein normales Durchschnittseinkommen habe?
Das sind schon zwischen 300 und 500 bis maximal 700, weiß ich jetzt nicht genau, Euro monatlich.
Und bei mir im Studio ist jetzt auch meine Kollegin Britta Mersch. Britta, du hast ein paar weitere Hörermails. Was ist denn da noch so reingekommen?
Ja, wir haben ganz viele konkrete Fragen. Eine Hörerin fragt zum Beispiel, sie hat einen Betreuungsplatz bekommen bei einer Tagespflegeperson, ist 30 Minuten entfernt, aber so ganz passt das nicht zu ihren Vorstellungen. Wenn sie diesen Platz jetzt nicht nimmt, verfällt dann der Rechtsanspruch, weil sie ja theoretisch eine Betreuungsmöglichkeit gehabt hätte.
Frau Müller, vielleicht dann nochmal an Sie. Wie ist das denn bei Ihnen?
Also der Rechtsanspruch verfällt nicht, sondern die Frage ist, gibt es einen neuen Platz in der Kindertagespflege? Ist es etwas anders wie in den Einrichtungen, weil es ja eine höchstpersönlich zu erbringende Dienstleistung ist? Das heißt, es ist wirklich sehr persönlich zwischen Eltern und Tagespflegepersonen. Und wenn das nicht passt, auch persönlich nicht passt, muss es eine andere Möglichkeit geben. Man muss es immer abwägen, was tut dem Kind auch gut. Ständiger Wechsel möchten weder Eltern noch Tagespflegepersonen. Aber wenn es nicht passt, macht es keinen Sinn und es muss ein Wechsel sein.
Und das gilt auch, wenn man in einer Kindertagesstätte ist. Also das gilt letztlich für Tageseltern genauso wie für die Kindertagesstätte.
Das muss vielleicht Frau Trenner beantworten, genau, die sich für beide Einrichtungen einsetzt.
Also tatsächlich ist es klar, pädagogisch definitiv so, wie Frau Müller gerade gesagt hat. Man sollte sich natürlich bemühen, dass es tatsächlich passt. Erst recht, wenn eben eine Tagespflegeperson in ihrem Bereich sich um dieses Kind eben kümmert. In der Kita ist es natürlich ein kleines bisschen anders, weil eben mehr Betreuungspersonen da sind. Aber tatsächlich ist es höchst problematisch, weil dieser Rechtsanspruch richtet sich ja nicht gegen eine bestimmte Kita oder eine bestimmte Tagespflegeperson, sondern der richtet sich gegen zum Beispiel die Stadt Köln oder eben das Land Berlin oder, also gegen einen entsprechenden örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Und die sagen tatsächlich regelmäßig, wenn ich einfach nur meinetwegen mit der pädagogischen Ausrichtung eines mir nachgewiesenen Platzes nicht ganz 100% d'accord gehe, dann ist das erstmal mein Problem. Damit muss ich tatsächlich klarkommen. Und wenn ich diesen Platz dann deswegen nicht annehme, beispielsweise weil das vielleicht, was weiß ich, ich mag vielleicht lieber eine Waldkita haben statt eine Montessori-Kita oder. Da gibt es ja verschiedenste pädagogische Ausrichtungen. Wenn ich da also nur in Anführungsstrichen mit der pädagogischen Ausrichtung nicht so ganz d'accord gehe, dann wurde mir trotzdem ein entsprechender Platz der bedarfsgerecht grundsätzlich und zumutbar ist, nachgewiesen. Das heißt, mein Anspruch gegen den örtlichen Träger geht in dem Moment tatsächlich unter. Ich kann mich immer noch selber weiter kümmern und weiter umgucken, ob ich nicht trotzdem einen anderen Platz finde. Das ist überhaupt kein Problem, weil ich kann natürlich Verträge schließen. Aber der örtliche Träger ist tatsächlich hinsichtlich der Nachweispflicht dann wohl draußen.
Okay. Es gibt noch weitere Fragen, und zwar, wenn man jetzt umzieht, das kann ja mal passieren, dass man von der Stadt aufs Land zieht oder andersrum, aber man ist noch nicht da, darf man sich schon dann an den Kitas anmelden, wo man dann hinzieht? Also hat man diese Möglichkeit überhaupt?
Die Möglichkeit gibt es natürlich immer. Tatsächlich gibt es einige Landkreise, die sagen, ist ja alles schön und gut, aber solange du noch nicht hier gemeldet bist, kannst du dich melden, so viel du möchtest. Du kriegst trotzdem keinen Platz nachgewiesen und wir kümmern uns auch noch nicht. Andere sind da ein bisschen weitsichtiger, weil die sagen, okay, ihr zieht sowieso her, dann kümmern wir uns natürlich auch jetzt schon. Aber die meisten sagen tatsächlich, erstmal müssen wir die, die schon da sind, versorgen. Und sobald ihr dann wirklich hier seid, kümmern wir uns auch gerne um euch.
Wir haben noch einen kreativen Ansatz von einem Hörer, der noch was sagt zum Thema Finanzierung, nämlich, dass er es eigentlich ungerecht findet, dass Eltern diese ganzen Kosten tragen sollen, ob man nicht vielleicht mehr die Wirtschaft auch beteiligen sollte, da die ja auch profitiert, wenn die Eltern dann wieder in die Kita kommen.
Frau Katz, Sie sind jetzt Sie sind selbstständige Journalistin, Sie sind jetzt nicht bei einem Arbeitgeber, der da vielleicht ein Interesse dann hat, das alles zu fördern. Wie kriegen Sie das denn rein finanziell gestemmt, Selbstständigkeit und Kinderbetreuung?
Wir haben uns von vornherein darauf geeinigt, dass wir eine 50-50-Anstellung machen. Also mein Mann ist festangestellt und der hat die Stunden so weit reduziert, dass wir tatsächlich dieses sagenumwobene 50-50-Modell fahren und jeder eine bestimmte Anzahl Vollzeittage zur Verfügung hat, um eben zu gewährleisten, dass ich auch meiner Arbeit nachgehen kann. Weil wenn ich jetzt immer nur sagen würde, ja, ich kann gerne irgendwie den und den Termin machen, ich kann auf dem und dem Event sprechen oder was auch immer, aber nur bis 15 Uhr. Also es müsste dann schon umgeplant werden, weil sonst kann ich leider nicht. Das ist einfach nicht realistisch und das ist besonders als Selbstständige häufig eine große Herausforderung, weil da eben dann Anfragen kommen, die das überhaupt nicht interessiert, dass ich ein Kind habe, sondern die einfach sagen, wir planen jetzt eine Produktion und wir brauchen dich hier 3 Tage vor Ort. Wie du das organisierst, ist uns eigentlich relativ egal. Und da ist es eben schon für uns wichtig gewesen, dass das machbar ist, in dem Sinne, dass mein Partner dann auch eine Flexibilität hat. Ansonsten schauen wir da eben auch, dass wir sonst eben die bereits benannten Banden mit ins Boot holen, von vornherein einplanen, dass unsere Tochter an einem Nachmittag mit zu einer Kita-Freundin geht oder ähnliches.
Und abseits dieser grundsätzlichen Entscheidung 50-50 das aufzuteilen, was können Familien denn sonst noch beachten, um dieses schwierige Spannungsfeld Beruf, Familie, Kinderbetreuung irgendwie organisierbar zu halten?
Ganz viel reden, also sich wirklich mal hinsetzen und sich Gedanken darüber machen. Das typische Beispiel ist ja, der Vater geht mit den Kindern schwimmen und fragt die Mutter, wo die Schwimmflügel sind. Das ist an sich kein Problem, aber in dem Moment ist schon die Mutter wieder in etwas involviert worden, weil es eben zu diesem Mental Load führt, von dem viele ja sprechen. Und das häufig das größte Problem an der ganzen Geschichte ist, dass eben eine Person im Haushalt alles weiß. Die weiß die Kindergrößen, die weiß, wo alles liegt, die weiß, wann die Erzieherin Geburtstag hat und so weiter. Und das führt eben dazu, dass da ganz schnell so ein Ungleichgewicht hergestellt wird. Und da sollte man sich einfach mal zusammensetzen und sagen, ich weiß, du bist vielleicht gar nicht, dir ist gar nicht bewusst, dass ich da den ganzen Tag drüber nachdenke, tue ich aber, weil das eben wichtig ist, wie können wir das gemeinsam lösen? Und da kann so ein Familienrat zum Beispiel, in dem man auch Kinder ab einem gewissen Alter mit involviert, eine gute Lösung sein, damit man eben so ein bisschen mehr in eine Gleichberechtigung kommt, auch wenn es vielleicht sich nicht in der Arbeitszeit widerspiegelt.
Ein Kinderrat, das muss ich mir also so vorstellen, da bekleidet das Kind dann das Amt des Beisitzers oder was ist das?
Ein Familienrat ist es, genau. Also, dass man wirklich sich zusammen hinsetzt und sagt, so, was steht nächste Woche an, welches Kind hat, wenn man jetzt mehrere Kinder hat, kommt ja auch oft dazu, das eine muss zum Tennis, das nächste geht zum Schwimmkurs, wer deckt was ab, was kann das Kind vielleicht auch ab einem gewissen Alter selbst organisieren, dass es eben sagt, ja, ich würde da gerne irgendwie, Bennys Mutter hat angeboten, ich kann da mitgehen, die nimmt mich mit zum Tennis oder was weiß ich, das muss man natürlich begleiten als Eltern, aber dass man einfach das Kind schon mit reinholt und sagt so, was können wir denn vielleicht gemeinsam auflösen oder kannst du eine bestimmte Aufgabe übernehmen, die vielleicht irgendwie eine Hilfestellung wäre, wie wollen wir unsere Woche gemeinsam gestalten? Das geht nicht mit einer Dreijährigen, das ist schon klar, aber mit einem Kind, was nachher 9, 10, 11 ist, kann man da auf jeden Fall schon mal sagen, Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass du vielleicht heute nach der Kita mit dem Schlüssel nach Hause kommst und Oma kommt eine halbe Stunde später oder wie auch immer?
Und da sind wir schon beim Thema. Mitglied dieses Familienrates kann ja vielleicht auch die Oma oder der Opa sein. Und eine solche haben wir jetzt bei uns in der Leitung. Hallo, Frau Goethe-Johann aus Berlin.
Ja, ich hab angerufen, weil ich eine Großmutter bin von zwei Enkelkindern, 3 und 4 Jahre alt, die ich einmal in der Woche abhole. Die Kita ist 5 Minuten entfernt. Wir haben das extra so gewählt. Und meine Tochter und ich oder die Familie, wir machen das ganz gut. Wir haben ähnliche Erziehungsvorstellungen. Das läuft ganz gut. Ich bin auch in der Kita schon bekannt als Oma Gila sozusagen. Es gibt da 2 Freundinnen von meiner Enkeltochter, die nehme ich auch mal mit nach Hause. Also das ist eine ganz gute Regelung, macht mir sehr viel Spaß. Ich trete auch ein, wenn die Kinder krank sind. Und ich muss einfach feststellen, es wäre viel schwieriger für meine Tochter oder überhaupt arbeiten zu gehen, wenn es mich nicht gäbe, trotz Kita.
Also Sie sind der gute Engel der Familie.
Sozusagen.
Also ohne, da merkt man ja aber auch so ein bisschen, ohne die Oma, also privat organisierte Hilfe, ob man die jetzt hat oder nicht, läuft es dann nicht, weil die staatlichen Leistungen oft nicht ausreichen.
Nee, weil die sagen natürlich schnell, wenn die Kinder krank sind. Gut, durch Corona war das eh so, jetzt in diesem Jahr war es besonders ganz schlimm. Und sie kriegen natürlich auch ein bisschen mit, habe ich den Eindruck, dass eine Oma im Hintergrund ist oder jemand, wo sie vielleicht noch mal eher sagen kann, das Kind nicht einen Tag zu Hause bleiben. Es gibt auch Eltern, mit denen man sich absprechen kann, mit denen ich mich ja jetzt auch gut verstehe. Aber ja, es ist so. Also ohne zusätzliche Betreuung wäre es viel, viel schwieriger. Auch wenn es Krankheitstage gibt, aber immer bei der Arbeit zu fehlen, ist ja auch schwierig. Ja. Meine Tochter ist Architektin und hat dann Aufträge.
Also eine Oma ist ein schönes Privileg, aber für viele ist es leider nun mal ein Privileg. Und wir haben bestimmt noch viele weitere Fragen aus der Hörerschaft.
Genau, es gibt auch Hörerinnen und Hörer, die den Blick nochmal aufs Kind richten, also weg von den Eltern hin aufs Kind, das ja dann am Ende in die Kindertagesstätte geht oder auch zur Tagesmutter. Und da sagen manche, es kann ja wirklich sein, dass man diese Kindertagesstätte, die Tagesmutter gut ausgewählt hat, aber man merkt vielleicht, das Kind hat Stress vor Ort oder es geht ihm vielleicht nicht so gut. Was macht man dann? Also sucht man dann das Gespräch, nimmt man das Kind unter Umständen raus? Also diese Perspektive des Kindes war vielen noch wichtig.
Frau Müller, wie wichtig ist die Perspektive des Kindes bei Ihnen in der Kindertagespflege?
Auf jeden Fall ist das die wichtigste Perspektive. Man darf zwar die Eltern und deren Bedürfnisse oder deren Ängste oder Rahmenbedingungen nicht vergessen, aber der Blick auf das Kind zu gucken, was braucht das Kind, und wenn es zu Schwierigkeiten kommt, egal ob in der Kita oder in der Kindertagespflege, sich dann auch nochmal zusammenzusetzen und zu überlegen, ist das die richtige Betreuung, ist es der richtige Zeitpunkt, braucht das Kind vielleicht, das haben wir in der Tagespflege auch schon mal, nochmal ein halbes Jahr Pause, doch nochmal mit den Eltern, muss die Eingewöhnung, die ja eben auch schon von einem Hörer angesprochen wurde, verlängert werden. Muss man sich mehr Zeit nehmen? Muss man die Betreuungszeiten verkürzen? Also all das sind Möglichkeiten, wenn man miteinander im Gespräch ist, sowohl als beide Elternteile, aber auch mit der Einrichtung, mit dem Arbeitgeber. Und was ich auf jeden Fall nochmal unterstützen will, ist das, was Frau Katz schon mehrfach gesagt hat, es braucht Banden. Also das ist das, was wir jungen Eltern immer mit auf den Weg gehen. Vernetzt euch, auch wenn keine Familie, keine Oma in der Nähe ist. Man braucht in der Kindererziehung das, was das Sprichwort auch sagt, ein Kind braucht ein Dorf zum Großwerden. Und es reicht nicht, 2 Eltern zu haben, sondern es spielen immer ganz viele Menschen eine Rolle.
Jetzt wohnen Sie in der Großstadt und nicht in einem Dorf, Frau Katz. Kann das denn auch gelingen in der Großstadt?
Absolut. Das würde ich absolut sofort unterschreiben, weil man hat zum einen ja in der Kita auch Anschluss an Eltern. Und auch da muss man sagen, in unserer Kita könnte ich unsere Tochter bis 18 Uhr betreuen lassen. Das finde ich aber für eine 4-Jährige einfach zu viel. Es ist ja was anderes, ob danach noch mit der Freundin und der Eltern und vielleicht einer netten Snackbox oder wie auch immer nochmal auf dem Kinderspielplatz gegangen wird für 2 Stunden oder ob dieser Kita-Alltag weiterläuft. Das ist auch für Kinder ja sehr anstrengend zum Teil. Und deswegen kann man sich mit Kita-Eltern Eltern vernetzen, man kann im Sportverein gucken, wenn die dann irgendwann anfangen, regelmäßig was zu machen. Ist da vielleicht eine Mutter oder ein Vater, die in der Nähe wohnen, wo man sagt, Mensch, kannst du vielleicht die Kinder einfach abholen und bringst sie dann vorbei? Das spart mir eine Stunde und du fährst ja sowieso und wir können das ja abwechselnd machen. Eine Woche ich, eine Woche du. Bei uns sind die Nachbarn ein großes Thema, dass man da sagt irgendwie, ach guck mal, an dem Abend würde ich vielleicht gerne mit meinem Mann ausgehen. Könnte unsere Tochter da bei euch übernachten? Das finden die Mädels ganz toll, die Nachbarsmädels. Das ist dann auch sowas, das geht ab einem gewissen Alter, ja. Das ist für die Kinder toll und man schafft sich Freiräume, die ja sonst gar nicht da wären. Und man wäre ja schön doof, das nicht zu nutzen.
Und ich wäre schön doof, nicht auch weiter auf unsere Hörerschaft zu hören, die uns weiter fleißig Mails schickt. Britta, was haben wir noch bekommen an Fragen?
Ja, es gibt noch Eltern, die noch aufmerksam machen auf die Bedürfnisse von Kindern mit Förderbedarf oder mit Beeinträchtigungen. Also einmal die Frage, wenn ich merke, meine Kita kann darauf nicht eingehen, habe ich dann ein außerordentliches Kündigungsrecht. Und zum anderen beschreiben Eltern aber auch, dass es wirklich schwierig ist, für schwerst mehrfach behinderte Kinder überhaupt einen Platz zu bekommen, weil Kitas oder Tageseltern vielleicht darauf oft auch nicht eingestellt sind.
Frau Trenner, kann ich außerordentlich kündigen, wenn ich merke, die Kita ist nicht das, was es für mein Kind braucht oder sie versprochen hat, für mein Kind zu sein?
Jetzt kommt wieder die juristische Antwort. Es kommt darauf an. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, was die Kita versprochen hat. Wenn die Kita natürlich Leistung versprochen hat und gesagt hat, ja, alles überhaupt kein Problem, wir haben da diese und jene Möglichkeiten und die werden dann nicht geliefert und tatsächlich gegebenenfalls auch auf Fristsetzung hin, auf Aufforderung, bitte ändert das jetzt, wird es immer noch nicht geliefert, dann habe ich natürlich auch gegebenenfalls das Recht zu kündigen und gegebenenfalls sogar fristlos zu kündigen.
Hätte ich sogar das Recht, wie in einem Mietverhältnis auch, zu sagen, die Leistungen, die mir versprochen wurden, sind nicht da.
Ich kürze
die Miete bzw. die Gebühren. Auch das ist möglich.
Das ist möglich, na klar. Also für den Juristen ist auch der Betreuungsvertrag erstmal ein reines rechtliches Konstrukt mit allen Rechten und Pflichten. Heißt also, es gibt die jeweiligen Hauptpflichten und die jeweiligen Nebenpflichten und wenn die eine Seite ihren Pflichten nicht nachkommt, dann kann die andere Seite entsprechende Rechte geltend machen, also eben zum Beispiel auch kürzen oder fristlos kündigen.
Es gibt noch viele Eltern, die auch noch mal auf die Bedeutung von Tageseltern hinweisen. Also einer beschreibt zum Beispiel, dass die städtischen Kitas für ihn unzuverlässig waren, auch oft durch den Fachkräftemangel. Also das war so eine Frage, ein Hinweis, der gekommen ist und dass er da wirklich gute Erfahrungen gemacht hat mit privaten Tagespflegestellen. Und das andere, ein anderer Hörer sagt noch, dass es auch Verbund-Tageseltern gibt. Also dass das vom Gefühl her auch besser war. Also es sind anscheinend mehrere Tageseltern, die sich um mehrere Kinder dann auch kümmern und dass er da auch so vom Alter der Kinder ein besseres Gefühl hatte, als sie in eine Kita zu gehen.
Frau Müller, sind Tagespflegeeltern also verlässlicher als die Kitas? Weil ich würde jetzt ja erstmal sagen, wenn ich mein Kind zu einer Tagespflegeperson gebe, dann habe ich ein höheres Risiko, weil wenn die Person krank wird, dann ist da kein Ersatz möglich, wie vielleicht noch in einer Kita, wo mehrere Erziehungspersonen beschäftigt sind.
Schwierig zu beantworten. Ich möchte ja auch nicht sagen, dass die Kindertageseinrichtungen nicht zuverlässig sind. Es ist im Moment eine schwierige Situation für alle. Aber in der Corona-Zeit zum Beispiel hat sich ergeben, es gab da statistische Auswertungen, dass die Kindertagespflegepersonen wirklich verlässlicher waren. Also viel mehr durchgearbeitet haben in dieser Zeit als viele Kindertageseinrichtungen. Grundsätzlich ist es aber in der Kindertagespflege schon schwierig, das Thema Vertretung. Das ist eine permanente Herausforderung. Da hat sich in den letzten Jahren viel getan. In Köln hat mittlerweile ein Viertel der Tagespflegepersonen ein Vertretungssystem mit sogenannten Stützpunkten, auf die sich Eltern auch verlassen können. Aber im U3-Bereich muss man natürlich immer gucken, welches Kind, was so klein ist, mit einem Jahr, anderthalb Jahren, kann man von heute auf morgen in eine Vertretung schicken. Auch da sind wir sehr mit den Eltern im Gespräch. Ist das wirklich die einzigste Lösung oder gibt es auch noch private Lösungen wie Oma oder Netzwerk, wo das Kind viel bekannter oder viel besser eingebunden ist? Nichtsdestotrotz gibt es für Eltern ein Vertretungsangebot. Und das fordern auch immer mehr Eltern ein. Das merken wir, dass da der Bedarf sehr hoch ist. Auf die Frage nach dem Verbund hier in Köln sprechen wir von Großtagespflegestellen. Verbund kommt, glaube ich, aus einem anderen Bundesland, die da eher sprechen. Rechtlich gibt es die Möglichkeit, dass bis zu 3 Tagespflegepersonen zusammenarbeiten können in NRW und 9 Kinder betreuen können, wobei jedes Kind auf eine Tagespflegeperson sozusagen vertraglich gebunden ist. Und das nimmt zu. Während wir da vor 10 Jahren in Köln noch 50 hatten, haben wir mittlerweile 150 Großtagespflegestellen. Das entspricht mittlerweile sehr dem Wunsch von Eltern. Es ist transparenter, weil es oft öffentliche Räumlichkeiten sind, die angemietet sind. Und es macht für Eltern oft ein besseres Gefühl.
Es gibt da noch eine Frage zur Ausbildung von Erziehern und auch von Tagespflegekräften. Ist das wirklich so, dass die Kosten immer selbst getragen werden müssen, also dass es da keine Vergütung gibt? Oder wenn ich jetzt entscheide, Tagesmutter zum Beispiel zu werden, ist das eine Fortbildung, die ich selbst bezahle? Oder könnte man da auch Unterstützung in Anspruch nehmen, finanziell?
Also ich glaube, das ist länder- oder kommunal abhängig. In Köln wird im Moment der erste Teil auf jeden Fall übernommen, sowohl von Landesmitteln wie von kommunalen Mitteln. Und erst im zweiten Teil ist ein kleiner Eigenbetrag zu leisten. Dann sind aber auch die Tagespflegepersonen schon sozusagen in Brot und Arbeit, weil der zweite Teil immer ein tätigkeitsbegleitender Qualifizierung ist. Aber das kann von Kommune zu Kommune unterschiedlich sein.
Okay. Es gibt jetzt noch eine kleine Rückfrage zu diesem Thema Inklusion, nämlich gar nicht die Frage, ob Eltern den Platz kündigen können, sondern ob Kitas den Platz kündigen können, also auch andersherum. Die Rückfrage kam jetzt gerade noch.
Frau Trenner, Sie beraten rechtlich ja auch Kitas oder Kita-Träger. Ist das möglich?
Es ist unter gewissen Umständen möglich, wobei da immer darauf abzustellen ist, letztendlich erstmal hat das Kind ja den Anspruch und ich habe den Vertrag geschlossen und weiß gegebenenfalls vorher schon, dass es also einen bestimmten Bedarf hat, dieses Kind, und habe versprochen, diese Leistung zu erbringen. Aber wenn sich hinterher möglicherweise erst rausstellt, dass irgendwas nicht funktioniert, dass eben bestimmte Bedarfe nicht zu decken sind oder dass ich einfach diese Leistung nicht erbringen kann, dann gibt es da auch Möglichkeiten natürlich für den Träger. Üblicherweise sollte man über die Erziehungspartnerschaft natürlich gucken, ob die Eltern mit ins Boot geholt werden können und man darüber dann einfach Hilfen von außen oder von innen organisieren kann.
Frau Katz, vielleicht noch an Sie eine Frage, wo wir langsam zum Ende dieser Sendung kommen. Angenommen, ich habe einen Platz, der passt sogar gut zu meinem Kind. Angenommen, selbst in guten Fällen finde ich Vertretung für die Kinderbetreuung. Was, wenn trotzdem alles irgendwie mal allen zu viel wird und das ganze System und Bandensystem, was man sich aufgebaut hat, überfordert ist? Gibt es irgendwelche Tipps, die Sie in diesem Fall dem absoluten Notfall Eltern ans Herz legen können?
Also wenn der Notfall ist, dass ich in dem Moment irgendeine Form von Betreuung schaffen muss, dann kann es auch einfach eine Lösung sein, ein Kind zu Hause zu betreuen und zu schauen, wie können wir da uns jetzt eine gute Zeit mitmachen. Ab einem gewissen Alter können die schon mal Hörspiele hören, dann lädt man eben eine tolle neue Paw Patrol Folge runter oder was auch immer, dass es irgendwas Besonderes ist oder kauft eben mal die Zeitschrift, die man sonst nicht kauft, dass man einfach so einen kleinen Anreiz auch für das Kind liefert, dass man das zusammen macht. Dem Kind auch einfach erklären, auch in einem jungen Alter schon erklären, wir sind jetzt ein Team, ich brauche heute ein bisschen deine Unterstützung, ich habe nachher ein Meeting da. Da müsstest du ein bisschen leise sein, aber ich würde gerne danach mit dir kneten oder wollen wir danach Pfannkuchen zusammen machen oder was auch immer. Dass man so ein bisschen auch das Vertrauen hat, dass Kinder auch wollen. Die wollen ja auch, dass das funktioniert und dass man das gemeinsam schafft. Und ich habe festgestellt, wenn es mal für längere Zeit sehr knirsch ist, es kann ganz doll helfen, wenn vor allen Dingen vielleicht ein Kind so ein kleiner Querschläger ist, zu sagen, wie wär's, nächste Woche Dienstag machen wir Ferien. Nur du und ich, wir gehen ins Schwimmbad oder machen irgendwas außer der Reihe. Das kann manchmal so ein Breakpunkt geben, dass die Kinder danach auch wieder sagen, ich habe jetzt einmal durchgeatmet, ich kann jetzt auch wieder in die Kita gehen. Weil wenn dann noch so ein Kita-Frust kommt, das die nicht wollen, das ist ganz anstrengend für Eltern.
Und eine Möglichkeit ist ja auch immer noch, zum Beispiel sich Essen liefern zu lassen, statt selber zu kochen. Darum geht es dann auch gleich hier in der anschließenden Sendung Umwelt und Verbraucher über Die Frage, was taugen eigentlich die verschiedenen Essenslieferanten? Dazu begrüßt sie dann mein Kollege Georg Ehring. Ja, wir hier im Marktplatz, wir sagen jetzt leider schon Tschüss. Ich bedanke mich ganz herzlich hier bei meinen Expertinnen in der Runde, Frau Trenner und Frau Müller. Vielen Dank auch an Sie, Frau Katz, dass Sie mit dabei waren. Und natürlich auch danke an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die hier fleißig mitdiskutiert und gefragt haben. Der Marktplatz kommt jetzt zu einem Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Gregor Lischka und ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag.